Ich würde sogar mal behaupten, wir könnten durchaus 100 Mal schneller sein, ohne irgendwelche KI, ohne irgendwelche Automatisierung, wenn wir stattdessen ja einfach alle Messungen, die wir tatsächlich jetzt schon einfach durchführen, so komplett standardisieren könnten, dass ich wirklich mehr oder minder sagen kann, okay, hier ist irgendwie eine Art Formular, ja, das kann ich dann faxen. Ne? Und dafür gibt mir sozusagen jemand ein Formular zurück und da steht genau drauf, was gemacht wurde, unter welchen Bedingungen. Und das ist halt auch absolut reproduzierbar. Hätten wir das, dann glaube ich, dann könnten wir auch beschleunigen ohne KI, ohne Automatisierung oder zumindest nicht mit besonders viel mit Automatisierung. Die KI und die Automatisierung macht es dann halt nochmal etwas besser.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wenn Sie mögen, was wir hier so machen, dann liken Sie gerne das Video, unterstützen Sie uns mit einem Abonnement und empfehlen Sie uns gerne weiter.
Liebes Publikum, Sie kennen das hier aus diesem Podcast. Wir berichten wöchentlich über neue Batterieentwicklungen, über Innovationen. Da passiert unfassbar viel, auch schon in einem sehr, sehr hohen Tempo. Aber unsere These, Patricks und meine These ist, das geht noch viel, viel schneller und könnte man noch viel, viel besser beschleunigen, wenn man sich mal den Forschungsdaten und vielleicht auch sogar KI widmet. Und dafür haben wir heute den perfekten Gast dafür, nämlich Professor Helge Stein. Herzlich willkommen.
Moin, moin. Viele Grüße aus sehr, sehr weit weg.
Ja, Herr Stein, Sie sind Professor für digitale Katalyse an der TU München. Und ja, erste Frage mal an Sie. Was macht denn überhaupt Batterieforschung so kompliziert? Warum dauert das dann trotzdem teilweise noch so lange jetzt im Labor oder auch vielleicht durch Berechnung bei den Theoretikern an Computern? Wie könnte man das denn beschleunigen? Warum könnte da KI oder auch grundsätzlich ein viel, viel besseres Datenmanagement helfen?
Das Problem in Batterien oder die Herausforderung in Batterien ist, dass wir relativ viele einzelne Komponenten haben, die zwar alle für sich quasi perfekt sein könnten, es kann allerdings häufig diese Systemeffekte aus den einzelnen Komponenten nicht unbedingt ableiten. Das große Beispiel ist ja immer so eine LFP-Batterie. Eigentlich LFP ist nicht so das perfekte Kathodenmaterial, wenn man es einfach mal von den Kennzahlen sich anschaut. Ich kann aber nachher, wenn ich das System betrachte, also einen kompletten Batterie-Pack, fährt das Auto mit der LFP-Batterie gar nicht mal so viel weniger weit als das mit einer NMC-Batterie. Solche Dinge zu optimieren, also dass ich viele einzelne Komponenten und wie sie miteinander interagieren, dass ich das richtig vorhersagen kann, ist mathematisch und mit physikochemischen Modellen teilweise sehr schwer zu modellieren. Und da kann man dann wieder darauf zurückgreifen, dass man KI-Modelle hat, die man etwas schneller auswerten kann, wo man andere Algorithmen nutzen kann. Was man noch zusätzlich tun kann, ist halt auch einfach die Materialien, die in die einzelnen Komponenten reingehen, zum Beispiel die Aktivmaterialien, die Elektrolyte, dass man dort die Berechnungen, mit denen man bestimmte Vorhersagen über diese einzelnen Komponenten macht, dass man diese beschleunigt, weil die teilweise auch sehr, sehr rechenintensiv sind. Und wenn man da ein wenig die Rechenlast anders verteilt und eher parallelisiert, kann man da auch durchaus einen Faktor von nicht nur zehnfach, sondern auch etwas höher gewinnen. Zusätzlich ist es auch noch so, ich kann auch KI darauf laufen lassen, wie ich Experimente durchführe, indem ich halt nicht nur ganz, ganz viele Parameter einfach stupide abarbeite, sondern dass ich halt hingehe und sage, hey, ich habe hier einzelne Experimente gemacht. Liebe KI, schlag mir doch mal das nächste Experiment vor, aus dem du einmal glaubst, viel zu lernen, aber wo hoffentlich auch was Tolles bei rauskommt.
Genau das hinterfragen wir mal nachher, wie Sie sich das eigentlich vorstellen, wie die KI dann mit Wissenschaftlern im Labor zusammenarbeiten könnte eines Tages. Jetzt nochmal zu diesem Faktor 10. Sie haben, glaube ich, auch mal Faktor 30 in den Raum geschmissen vor ein paar Jahren. Ich würde mal eine folgende These wagen und sagen, hey, Faktor 100 wäre drin, wenn die Wissenschaft hier sozusagen im besten Falle eine Dateninfrastruktur so füttert, dass alle Batterieforscher auf der ganzen Welt dort in Echtzeit Zugriff hätten, theoretisch zumindest mal, und dann sozusagen so bestmöglich mit dieser KI arbeiten, dass im Prinzip alle Experimente bestmöglich einander angepasst werden können. Also nochmal die Frage, wo kommt dieses mal 10, mal 30 überhaupt her?
aus einer relativ alten Studie von uns, zusammen mit Kollegen von Toyota, so eine große Studie angelegt, um mal zu schauen, okay, wie schnell könnten wir die Entdeckung neuer Katalysatoren machen, wenn wir darauf KI-Methoden ansetzen. Und da haben wir tatsächlich einfach empirisch festgestellt, okay, mit relativ einfachen Methoden liegen wir zwischen 10 bis 30-fach für eine einzelne Optimierungsaufgabe. Ich würde die These aufgreifen, ich würde sie sogar noch ein bisschen steiler formulieren. Ich würde sogar mal behaupten, wir könnten durchaus 100-mal schneller sein, ohne irgendwelche KI, ohne irgendwelche Automatisierung, wenn wir stattdessen einfach alle Messungen, die wir tatsächlich jetzt schon einfach durchführen, so komplett standardisieren könnten, dass ich wirklich mehr oder minder sagen kann, okay, hier ist irgendwie eine Art Formular, ja, das kann ich dann faxen. Ne? Und dafür gibt mir sozusagen jemand ein Formular zurück und da steht genau drauf, was gemacht wurde, unter welchen Bedingungen. Und das ist halt auch absolut reproduzierbar. Hätten wir das, dann glaube ich, dann könnten wir auch beschleunigen ohne KI, ohne Automatisierung oder zumindest nicht mit besonders viel mit Automatisierung. Die KI und die Automatisierung macht das dann halt nochmal etwas besser. Häufig hat man halt in dieser gesamten KI-Welt, generell auch bei den Batterien, dass die Leute halt viel, viel mehr versprechen, als sie dann tatsächlich liefern. Ja, das ist dieses Over-Promise, ja, also zu viel versprechen, aber under-deliver und dann halt nicht wirklich liefern. Da muss man manchmal auch so ein bisschen dämpfen und sagen, okay, die Zahlen sind alle sehr groß. Und ich würde sagen mal behaupten, wenn ich irgendetwas 30 Mal schneller mache, ist schon ganz gut. Wenn ich es 100 Mal mache, na, dann mache ich ein Fass auf und freue mich noch ein bisschen mehr.
Deswegen sind wir heute hier, um das alles so ein bisschen gerade zu rücken und einzuordnen. Aber Herr Stein, jetzt hat uns diese KI-Welle, dieser Hype, glaube ich, alle da draußen, hat das sehr, sehr erfasst. Vor 2 bis 3 Jahren, da kamen diese KI-Chatbots und Sprachmodelle so auf den Markt. Jeder hat wahrscheinlich schon mal ein Bild erstellt oder einen Text irgendwie damit gemacht. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich in der Batterieforschung deutlich komplexer ist. Gibt es denn schon in der Batteriezellentwicklung irgendwelche KIs, die speziell ganz genau darauf trainiert sind?
Ja, in dem Sinne, es gibt, also wir nennen das Ganze multimodale Modelle. Das haben ein paar europäische Kollegen bei uns aus dem BigMap-Projekt mal angefangen. Die haben zum einen Modelle, die sozusagen auf der atomistischen Skala Simulationen betreiben können, die dann halt auch Grenzflächen betrachten können, die aber auch elektrochemische Modelle betrachten können, wo man einfache Modelle für eine Batterie hat. Diese Modelle wurden sozusagen alle miteinander multimodal verbunden, sodass man theoretisch auch sagen könnte, hey, mach mir ein Kathodenmaterial, was bestimmte Eigenschaften hat und simuliere das dann direkt in der Zelle und optimiere das Ganze. Das geht in Ansätzen schon. Damit wir das auch in der Batterieforschung haben können, brauchen wir halt einfach wesentlich besseres Datenmanagement. Da sind wir, und das muss man tatsächlich auch mal konstatieren, in Deutschland gar nicht mal so schlecht aufgestellt, weil man halt einfach bei der DFG, also das ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft, begriffen hat, hey, wir müssen nicht nur die Daten irgendwie generieren, das reicht nicht, dass wir die Forschenden einfach irgendwie machen lassen und dann gehen die Daten danach verloren. Wir müssen diese Daten computerlesbar und wieder auffindbar nach sogenannten FAIR-Kriterien, das heißt Findable, Accessible, Interoperable und Reusable.
Herr Stein, das ist wahnsinnig spannend, aber ich glaube, da müssen Sie uns alle nochmal abholen, weil Forschungsdatenmanagement, das war hier in diesem Podcast noch gar kein Thema. Das heißt, gehen Sie da bitte nochmal einen Schritt zurück. Wie ist das denn grundsätzlich? Wir haben jetzt, das haben hier im Podcast schon viele mitbekommen, wir haben einmal Leute, die im Labor arbeiten, die Versuche machen, Experimente machen. Und dann haben wir aber auch noch Theoretiker, die mehr oder weniger den ganzen Tag am Computer Berechnungen machen, Modelle, Modellierung und so weiter. Man kann sich vorstellen, da entstehen sehr, sehr viele Forschungsdaten. Aber wie geht das jetzt weiter? Wie wird das irgendwie gesammelt? Ist das denn schon irgendwie strukturiert, dass das zumindest an Unis oder einzelnen Forschungseinrichtungen irgendwie gesammelt wird in einer Disziplin? Oder ist das alles noch ziemlich Wildwest da draußen? Holen Sie uns da nochmal ab, ganz vorne, bitte.
Es ist leider noch sehr viel Wildwest. Das hat vor allen Dingen historische Gründe. So Laborbücher sehen in der Regel so aus. Ich habe einen, also bei mir ist das tatsächlich einfach so ein schönes Papierheft, ja, und dann schreibe ich rein, heute habe ich Folgendes gemacht. Jetzt haben wir natürlich ganz häufig in der Wissenschaft die Sache, ich messe irgendwelche Daten, ich teste eine Batterie. Und dabei fallen digitale Daten an. Dabei fallen Messwerte an, irgendwelche Kurven. Und die, jetzt ist die Frage, wie speichere ich das ab? Dann kam das halt auf mit diesen sogenannten FAIR-Richtlinien. Also FAIR wie findable, also die Daten müssen auffindbar sein. Im Prinzip, wenn ich irgendwie bei Google oder irgendeiner anderen Suchmaschine hingehe und ich suche diese Daten, dann ist das zweite, das ist das A in FAIR, das heißt accessible, dass man das auch komplett kostenlos kann. Ja? Ganz viel in der Forschung ist halt leider immer noch hinter irgendwelchen Paywalls. Das kostet richtig viel. Das kostet Millionen pro Universität jedes Jahr. Dann gibt es das I für interoperabel. Ja? Das stellen Sie sich vor, ich speichere meine Daten als eine Excel-Tabelle ab. Ja? Und jetzt hat aber irgendwer kein Excel. Ich habe einen Linux-Rechner, auf dem läuft kein Excel. So, kann ich diese Daten jetzt öffnen? Wenn ich die richtige Software habe. Und dann das R, reusable, also nochmal neu nutzbar. Und das ist eigentlich der interessanteste Teil, weil wenn ich Daten irgendwo hinpacke auf irgendeinen Server irgendwo im Internet, ja, das ist ganz nett. Das gibt mir vielleicht ein nettes Gefühl. Das ist so wie, als wenn ich spende. Aber was mich eigentlich als Forschenden super happy macht, ist, wenn jemand anders hinkommt und mit meinen Daten irgendwas Tolles Neues rausfinden kann. Wenn ich irgendwie eine Batterie teste, dann nehmen wir in der Regel Strom, Spannung, Zeit auf. Und wenn ich das jetzt, wenn eine andere Gruppe irgendwo anders auf der Welt, sei das in Ulm oder in Singapur oder sonst wo, auch solche Daten aufnimmt, dass sie das dann halt auch in einer ähnlichen Struktur oder dass es zumindest so dokumentieren, dass ich weiß, wenn die schreiben, anstatt Potenzial schreiben sie Voltage, ja, oder anstatt Zeit schreiben sie was weiß ich, Testzeit oder so, dass es dann nochmal irgendwo hinterlegt ist, was sie damit meinen, denn da gibt es durchaus unterschiedliche Begriffe, wie man doch durchaus das Gleiche bezeichnen kann.
Liebes Publikum, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Das heißt, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit in der Batterieforschung die Situation, dass da jede Menge Forschungsdaten erzeugt wurden auf der ganzen Welt und es dann aber alles relativ ungeordnet lief mit diesen Forschungsdaten, die teilweise irgendwo verschwunden sind, nicht gespeichert wurden, irgendwo abgelegt und nicht mehr angeguckt. Das heißt, es ist wahrscheinlich vorgekommen, dass sehr, sehr häufig irgendwie, vielleicht sogar in der gleichen Institution, Versuche doppelt und dreifach gemacht wurden und gar nicht dieses Ideal tatsächlich durchgeführt wurde, dass Forschung weltweit aufeinander aufbauen kann und man von den anderen Forschungserfahrungen, Forschungsergebnissen dann profitieren kann. Das heißt, sehr, sehr viel Zeit wurde verschwendet. Jetzt sind wir in einer Situation, wo das offensichtlich erkannt wurde und wir sind froh, dass Sie das jetzt gerade nochmal so schön erklärt haben, wie das auch dann in der Praxis wirklich funktioniert und aussieht und ja, hoffen natürlich, dass das in Zukunft so weitergeht. Wenn wir das jetzt ein bisschen weiterspinnen zu KI, dann ist es natürlich ein riesiges Sammelsurium, diese Forschungsdaten, wenn die richtig strukturiert, richtig abgelegt werden, zugänglich gemacht werden. Erklären Sie das denn nochmal, bitte. Wie kann denn KI jetzt auf diese ganzen gesammelten Forschungsdaten zugreifen? Welche Daten sind da überhaupt interessant für KI?
Häufig habe ich halt Methoden, die auf, wir nennen das unterschiedliche Fidelity-Level laufen. Machen wir eigentlich alle täglich, ja. Wir machen sozusagen Stellvertretermessungen. So eine Stellvertretermessung könnte sein, ich gehe an irgendeinem Restaurant vorbei, ja, guck mir irgendwie außen an und wenn, weiß nicht, die Fassade ist irgendwie so ein bisschen dreckig und es sieht irgendwie nicht so toll aus, denke mir so, na okay, habe ich irgendwie keine Lust reinzugehen. Haben wir tatsächlich die Hygiene in der Küche gemessen? Nein, wir haben eine Stellvertretermessung durchgeführt. Und sowas Ähnliches machen wir ja quasi auch in der Forschung. Ich kann theoretische Berechnungen auf sozusagen sehr hohem Niveau durchführen, die sind aber auch sehr teuer. Oder ich führe Messungen durch auf einem etwas niedrigeren Niveau, dafür aber ein bisschen schneller und dafür auch ein bisschen mehr. Mache ich jetzt allerdings beides in einem gemeinsamen Experiment, dann kann ich sozusagen aus beiden Sichtweisen etwas falsch sehen, aber in der Gesamtheit dann wiederum besser. Was ich dafür allerdings brauche, ist, ich brauche etwas, das nennt sich ein Schema. Ein Schema ist im Prinzip nichts anderes als eine Art computerlesbares Formular, was so ausgefüllt ist, dass wenn ich es versuchen würde, falsch auszufüllen, meckert es sofort rum. Dann kann man halt mehrere Experimente zusammenführen, sowohl Experimente im physischen Raum als auch im virtuellen Raum. Das heißt, man muss das irgendwie so zugänglich machen, dass ich sagen kann, hey, könnte mir bitte jemand ein Buch schreiben, wo das und das drin steht? und die Leute dann sehen, hey, da ist jemand, der möchte gerne, dass ich ein Buch zu irgendwas schreibe oder dass ich eine Messung zu irgendwas durchführe und das dann direkt machen und das dann direkt da reinschreiben. Und ich werde dann sozusagen, ich kriege dann direkt die Nachricht, hey, da hat jemand für dich diese Messung gemacht. Und so kann man dann aufbauen, quasi auf Datenmanagement, was eigentlich sonst immer super langweilig ist, vermeintlich, kann man halt hingehen und sagen, ja, okay, jetzt nutzen wir es mal tatsächlich aktiv, um die Forschung zu beschleunigen. Und dann können wir on top zu dieser sozusagen neuen Art zu kommunizieren, also eine sehr standardisierte Art der Kommunikation. Darauf können wir dann nochmal KI-Algorithmen laufen lassen. Da kann ich die einzelnen Sachen, wie man es misst, wie man die Simulation macht, die kann ich nochmal beschleunigen. Und dann habe ich halt wirklich sich gegenseitig multiplizierende, potenzierende Effekte und kann auch durchaus eine hundertfache Beschleunigung hinbekommen.
Herr Stein, Sie haben mal in so einem großen EU-Projekt mitgearbeitet und das war ganz interessant, ganz faszinierend immer zu hören, weil da ja aus verschiedensten europäischen Staaten an den Unis oder auch Industriebetrieben zusammengearbeitet wurde an gemeinsamen Experimenten, die dann durch KI, durch Automatisierung zeitgleich gemacht wurden, angestoßen wurden. Also über diese ganzen Entfernungen. Können Sie das mal bitte kurz beschreiben, wie das dann lief?
Was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, okay, das große Problem in diesen Projekten ist immer, dass ich muss irgendwem was anderes sagen, der muss irgendwem was anderes sagen und so weiter und so fort. Man hat so eine lange Kette von ganz vielen Teilnehmern. Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich das stille Postspiel. Was wir stattdessen gesagt haben ist, direkte Kommunikation ist nicht mehr erlaubt. Was ihr jetzt stattdessen macht ist, ihr macht wieder diese Formulargeschichte. Ja? Ihr sagt, wenn ihr von mir ein Experiment haben wollt, das ist das Formular, was ihr bitte ausfüllt, dass ich mein Experiment durchführen kann. Hier ist das Formular, was ich euch verspreche, komplett auszufüllen, wo alles schön sozusagen wiedergegeben ist, damit ihr wisst, was ich gemacht habe. Und das packen wir alles auf einen sogenannten Broker-Server, der quasi einfach so eine Art Marktplatz ist. Ja, auf diesem Marktplatz kann ich sagen, ich hätte gerne eine Messung für Elektrolytverleitfähigkeit. Und da kann sozusagen jemand hinkommen und kann sagen, hey, das kann ich gut messen, das mache ich. Und das mache ich jetzt hier nach anhand dieses Formulars. Und was wir dann getan haben, ist, wir hatten knapp 10 Partneruniversitäten in so einen Workflow halt reingebracht, wo wir alle auf diesem Marktplatz sozusagen gesagt haben, hey, ich hätte gerne das. Und dann ging es zurück. Und was wir optimiert haben, war einmal die Elektrolytleitfähigkeit und die Lebenszeit von Batterien. Und es war gar nicht mal so klar, ob die Batterie mit der höchsten Leitfähigkeit auch automatisch die Batterie ist mit der längsten Lebenszeit, stellt sich raus, das ist der Fall, grob. Und das war wirklich nur möglich, indem wir Theorie, Experiment, KI, Datenmanagement und halt diesen Broker-Server alles zusammengebracht haben. Und das war ganz cool, tatsächlich mal zu sehen, dass eine KI wirklich so auf dem ganzen Kontinent da Experimente macht. Wir haben auch gar nicht mehr groß eingegriffen. Das ging dann irgendwie 2-3 Wochen. War ziemlich cool.
Was hat denn jetzt die Industrie sozusagen für Lösungen? Welche Ansätze für KI sehen Sie denn jetzt schon bei den großen Zellherstellern? Ich weiß, Sie sind da in Kontakt mit den ganz Großen dieser Welt. Was machen die so? Welche speziellen Entwicklungen, KI-Entwicklungen bringen die so voran?
Ich sehe diese ganze Batterielandschaft, sehe ich quasi auf 2 Achsen. Eine Achse ist sozusagen, wie viele Zellen man tatsächlich irgendwo ausspuckt. Da sind wir in meiner kleinen bescheidenen Gruppe ganz weit unten. Ja, also wir machen ein paar hundert Zellen am Tag vielleicht, wenn wir uns anstrengen. Da können wir mit einem großen OEM nicht mithalten. Der Unterschied ist allerdings, der OEM ist nicht besonders agil. Ein OEM, der kann nicht mal eben den Elektrolyten wechseln. So, das funktioniert nicht. Das muss durch einen richtigen Zertifizierungsprozess, die können das nicht einfach von heute auf morgen ändern. Wir können natürlich viele Sachen ändern. Und jetzt ist das Problem so ein bisschen, KI funktioniert immer dann am besten, wenn ich die Eingangsvariablen anständig und kontrolliert variieren kann, was ich in der Forschung machen kann, was ich in der Gigafactory irgendwo nicht tun kann. Das heißt, wofür wir KI anwenden auf beiden Enden des sozusagen Produktionsspektrums, ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir können KI anwenden für Sachen wie, ich optimiere ein Elektrolyt, ich optimiere Additive, alles wunderbar. In der Industrie ist die Anwendung da eher eine etwas andere. Da geht es häufig um einzelne Prozessschritte. Was man allerdings braucht, ist sozusagen diese Übersetzung von der kleinen Skala auf die große Skala. Da habt ihr in Ulm ja quasi die Straße runter ein ganzes Institut, das ZSW. Wir haben ähnliche Sachen wie das IWB. Die sind dann sozusagen so ein bisschen auf dieser Skala zwischen dem, was wir machen, halt wirklich sehr, sehr klein, mehr so auf dem Knopfzellenniveau. Und die können dann über ihre sogenannten Pilotlinien oder Präpilotlinien dann auch relativ schnell auf so Gigafactories hochskalieren. Man macht quasi zwei Sprünge, um das wirklich groß in die Industrie reinzubringen.
Wir versuchen jetzt über KI irgendwie die Batteriezellen, die Materialien davon zu entwickeln, weiterzuentwickeln und zu optimieren. Wann ist denn dieser Schritt da? Vielleicht ist er auch schon da. Und wir haben das hier nicht so richtig mitgekriegt, dass man durchaus alle Wissenschaftler, die daran arbeiten, auch ein Modell zur Verfügung stellen kann, wo man deskriptiv mehr oder weniger Erkenntnisse einfließen lassen kann. Sie haben gerade gesagt, das passt manchmal nicht zueinander. Die Daten müssen sozusagen irgendwo zueinander passen. Sie müssen messbar sein, wie auch immer. Wie kann das sozusagen bestmöglich der Wissenschaftler hier in Deutschland schnell mitbekommen, vielleicht auch mit einer deskriptiven Eingabe dieser KI? Ist sowas möglich heutzutage?
Die kurze Antwort wäre, das ist noch nicht möglich. Die Vergleichbarkeit von Daten im Batteriefeld ist noch nicht ganz da, wo wir sie eigentlich bräuchten. Es wird viel publiziert, vielleicht sogar zu viel publiziert. Und wir müssten eigentlich eher dahin gehen, wirklich einheitliche Standards zu schaffen, wie ich Daten reporte. Ich wurde teilweise als Doktorand auch schon hart dafür angegangen, dass wir gesagt haben, hey, bitte publiziert eure Daten auf. Das ist bei weitem nicht der Fall, dass die Leute das wollen. Man wird denken, ne, Wissenschaftler sollten das ja eigentlich wollen. Aber dieses Datenmanagement ist etwas, was noch im Werden ist. Und wie gesagt, das bedingt alles, was danach kommt.
Wofür wird denn KI heute überhaupt schon eingesetzt? Jetzt haben wir uns sehr auf die Erforschung neuer Batteriematerialien fokussiert, der Optimierung dessen. Jetzt beugen wir mal die großen Batteriehersteller. Wo ist da denn schon heute KI drin und wo verspricht man sich vielleicht viel?
Ein KI-Modell, was jeder von Ihnen ganz unbewusst benutzt, ist das KI-Modell, welches Ihnen sozusagen den Ladezustand an der Batterie sagt. Denn den wirklich tatsächlich zu messen, ist gar nicht mal so einfach. Natürlich benutzt die Industrie viel solche Sachen wie Defekterkennung, ja, indem ich halt einfach Fotos mache und schaue, was von meinen Elektroden oder von den Zellen, während ich sie meinetwegen lade oder so. Da kann ich Muster drin erkennen. Man muss halt auch viel solche Geschichten machen wie präventive Wartungen. Ja, also das ist mehr ein Gerät. Meinetwegen, wenn ich sehe, oh, der Motor wird langsam ein bisschen warm, wenn er irgendwo in der Fabrik ist, dann mache ich sozusagen präventiv, kann ich sagen, okay, jetzt öle ich den, auch wenn er das eigentlich noch nicht dran wäre. Das sind auch KI-Modelle, die sehr, sehr viel Kosten einsparen können. Zeitgleich haben wir halt auch solche Modelle wie State of Health. Da kann ich dann tatsächlich meistens nach wenigen Ladezyklen bereits vorhersagen, okay, diese Zelle hält noch 100, 200, 500 oder 1000 Zyklen. Damit wir halt gegebenenfalls auch einem Kunden sagen können, im Auto oder in einem Mobiltelefon so, hey, irgendwas ist nicht ganz richtig mit dem Akku, bitte lass das checken.
Zum Abschluss dann nochmal eine Prognose bitte von Ihnen. Was denken Sie denn, welche Rolle kommt denn in 10 Jahren noch menschlichen Batterieforschenden zu?
Also in 10 Jahren wird es immer noch Batterieforschende geben, da bin ich mir recht sicher. Ich glaube allerdings, dass sich das Berufsbild der Forschenden nicht nur in der Batterieforschung ändern wird. Ich glaube, da wird viel automatisiert werden. Und was ich eigentlich möchte, nicht nur für die Leute bei mir im Labor, sondern auch einfach für mich und für alle anderen, ist, ich möchte den Leuten kreative Forschung ermöglichen. Und das manchmal macht man halt sehr, sehr stupide Dinge im Labor, macht sie halt leider auch sehr häufig und das macht dann keinen Spaß. Und das kostet viel Zeit. Und wenn wir das automatisieren können, wenn wir das irgendwie durch eine wie auch immer geartete KI uns abnehmen lassen können, dass wir nicht nur wieder, sondern dass wir noch viel, viel kreativere Forschung machen können, das finde ich ein schönes Zielbild, wo ich gerne mal hingehen möchte. Und ich glaube, in spätestens 10 Jahren sind wir auch wirklich da, dass wir tatsächlich gar nicht mehr die Experimente selber durchführen müssen, sondern dass wir sie durchführen lassen können.
Oh, dazu habe ich noch eine Frage. Also das suggeriert ja hier dieses Bild, dass wir die Wissenschaftler im Labor gar nicht mehr brauchen, dass das irgendwie alles digital abgeht. Nochmal, da wird ja irgendwie so dieses Bild eingepflanzt, dass am Ende das entweder nur Maschinen machen können, beziehungsweise dass man am Ende nur noch digital experimentiert. Wo würden Sie da die Grenze einziehen?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, es wird immer einen Teil geben, den man manuell durchführen muss und sollte. Ich fahre persönlich immer diesen Ansatz, wir automatisieren 70-80%, also die Sachen, die sich einfach automatisieren lassen. Und die restlichen 20-30%, die machen wir halt einfach händisch. Es gibt auch noch ganz viele Experimente, die bezeichne ich immer als diese, auf Englisch halt One-Off-Experimente. Das sind so diese Experimente, die man mal schnell mal machen muss oder die so ein bisschen außer der Reihe sind. Und die, da macht Automatisierung auch gar keinen Sinn. Wenn ich etwas ein, zwei Mal machen muss, dann braucht es mich mehr Zeit, diesen Prozess zu automatisieren. Also das sind einfach mal schnell zwei, drei Mal machen. Wenn ich weiß, ich muss irgendwie 400, 500 Zellen bauen, dann wäre ich, glaube ich, gut beraten, irgendwie das Zusammenbauen irgendwie zu automatisieren.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen Talk, Herr Professor Stein. Ganz, ganz interessante Grätsche hier zwischen den ganzen Disziplinen, die KI oder auch Automatisierung so anzubieten hat. Ganz, ganz toll. Vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie gerne mal in die Kommentare, was Sie sich davon versprechen. Wohin führt KI in der Batterieforschung? Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.